Wir so gemeinsam hier die Gegenwart Gottes erleben dürfen. Sagen, ich war jetzt schon sehr, sehr berührt gerade, wie der Geist Gottes hier wirkt. Und das ist mit das Schönste, was es gibt auf Erden. Und das Schöne ist, dass die Perspektive für uns alle ist, dass es so ähnlich in der Ewigkeit sein wird. Und dass es dann nicht mehr unterbrochen wird. Das war ein herrlicher Gedanke. Wir sind in einer Predigtreihe über den Himmel und heute ist die fünfte und letzte Predigt in dieser Reihe, das Finale sozusagen, Offenbarung Kapitel 21, Vers 5, das ist unser Ausgangstext und da steht, also Johannes, Apostel Johannes hat es gesehen in einer gewaltigen Vision. Die ganze Offenbarung ist eine gewaltige Vision, eine Enthüllung dessen, was im Himmel damals schon war, aber auch was kommen wird. Und in Kapitel 21, Vers 5 heißt es, der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Und er forderte mich auf, schreibe auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und ist wahr. So, wir haben ja eine turbulente Woche hinter uns, so weltpolitisch gesehen. Und ich liebe so dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, dass Jesus höher ist und keine Weltmacht und nichts reicht an ihn heran. Wir sind noch in einer Phase, wo noch vieles Raum hat, was nicht gut ist, ja, was teilweise sogar böse ist. Noch hat es einen Gewissensspielraum, aber für uns als Gläubige ist es so ein Riesentrost, dass wir also nicht nur so eine vage Vermutung haben, sondern eine ganz feste Hoffnung haben, eine Zuversicht, eine Gewissheit in unserem Herzen, dass das Ende der Zeit bald kommt und dass das Ende richtig gut wird für Menschen, die mit Jesus leben. Er sagt, ich mache alles neu. Also wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, und ich muss gestehen, je älter ich werde, desto irgendwie mehr berührt es mich, wenn Menschen leiden oder wenn ja einfach so viel Ungerechtigkeit ist und die Kriege. Wir haben hier Menschen aus der Ukraine und wenn ich nicht diese Hoffnung hätte, über die wir jetzt nachdenken und über die wir jeden Tag nachdenken können, dann würde ich wahrscheinlich hochdepressiv und ich würde sogar sagen, es ist fast angemessen, sich dahin zu entwickeln. Aber ich werde nicht depressiv, weil Jesus lebt und weil er auf dem Thron sitzt. Manche können das schwer glauben, weil sie denken, ja, wenn er doch auf dem Thron sitzt und wenn er doch nur gut ist, was ist das mit dem ganzen Elend? Ja, noch gibt es die Rückzugsgefechte des Bösen. Wir haben das in dieser Predigtreihe auch schon gesagt, so wie es im Zweiten Weltkrieg den Zeitpunkt gab, wo schon klar war, dass Nazi-Deutschland verloren hat. Das war ganz klar, das stand fest. Aber diese Nachricht hatten noch nicht alle gehört. Und so gab es da und dort immer noch kleine Schlachten und Scharmützel und Menschen wussten das einfach nicht. Aber wir wissen, dass Jesus gewonnen hat. Es ist ein bisschen geheimnisvoll, dass das Böse noch einen Spielraum hat. Und deswegen tobt sich das Böse immer noch aus, wie es auch jetzt in Amsterdam war diese Woche, wo Juden verfolgt wurden, mitten in Europa. Was ist nur los mit dieser Welt? Aber ich glaube, es sind wirklich so die letzten, das letzte Aufbäumen des Bösen, weil der Tag immer näher kommt, an dem Jesus sichtbar erscheinen wird auf dieser Erde. Für jeden sichtbar und er in Glanz, in Herrlichkeit sein Reich proklamieren wird. Und das Reich steht fest. Und wir als Gläubige wissen es schon. Woher wissen wir es denn? Ich meine, das muss man schon wirklich wissen, weil sonst wäre das ja nur eine Fata Morgana und sonst würde man sich da irgendwie einen Traum basteln, der dann wieder zerplatzt. Aber wir wissen es. Wir wissen es aus zwei Gründen. Und alle, die gläubig sind, die kennen das. Auch wenn das manchmal angefochten ist. Wir haben Gottes Wort. Und wir haben den Heiligen Geist, der dieses Wort in uns lebendig macht, sodass es zu uns spricht und zu einer Gewissheit wird, die ganz fest ist. Kennst du das? Hast du das erlebt? Ich wünsche mir so sehr, dass auch diese Predigtreihe, dass diese Predigt, dass unsere Gemeinde dazu beiträgt, dass wir mitten in diesen merkwürdigen, bösen, stürmischen Zeiten hindurchgehen können und einfach wissen, aber das ist die Wahrheit. Jesus lebt. Wenn du hier heute sitzt und sagst, diese Gewissheit habe ich nicht. Oder du hast gerade massive Zweifel, du hattest mal diese Gewissheit, aber du hast die gerade nicht. Dann ist es ganz, ganz einfach. Demütige dich. Und das geht ganz praktisch, das heißt einfach, Hilfe, Gott, hilf mir. Und dann wird der Heilige Geist kommen und er wird diese Gewissheit in dein Herz schreiben. Ich rede als einer, der das erlebt hat und immer wieder erlebt. Der Heilige Geist kam, als ich 18 Jahre alt war und überhaupt nichts von der übernatürlichen Welt wusste. Mir war sogar klar, die gibt es gar nicht. Es gibt nichts Übernatürliches. Aber es ging mir nicht gut. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ein einfaches, aber ernstes Gebet. Und dann kam Gott und hat mir seine Welt geöffnet und hat mir gesagt, dass er da ist und dass er mich liebt. Und so habe ich mein Herz immer weiter geöffnet und ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen und die Gemeinde Jesu zu besuchen. Und die Gewissheit wurde immer stärker und immer fester. Und das, bitteschön, wünsche ich jedem, der heute hier in diesem Raum ist und jedem, der am Stream das guckt, live oder später. Es ist real und in diesen furchtbaren Zeiten ist das wirklich die Rettung, die Lösung. Und es ist sogar etwas, wo wir uns total freuen können, mitten in dem Chaos. Ein ganz tiefes Glück. Ich glaube, viele haben das gerade ja auch erlebt, als sie einfach Jesus erhoben haben und ihn gepriesen haben, der hier ist, der real ist. Wer hat das gerade erlebt, als wir Gott gepriesen haben? Hebt doch mal die Hände, wo ihr sagt, das war so glückselig, so herrlich, so schön, so berührend, so er ist da. Und das ist mein großer Wunsch, dass wenn du heute hier bist und wenn du das noch nicht kennst, dass du es so schnell wie möglich erlebst. Jesus macht alles neu, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und diese Gewissheit in unserem Herzen ist, wir sein Wort haben und der Heilige Geist uns so beständig immer sagt, das ist wirklich wahr. Glaube ich, dass das passieren wird, dass er sichtbar wiederkommt und er alles neu macht. Als wir diese Predigtreihe vorbereitet haben, so als Älteste haben wir uns ja abgestimmt, war natürlich die Frage im Raum, was soll denn eine Predigtreihe über den Himmel? Haben wir nicht genug zu tun hier gerade auf Erden? Ist das denn nicht irgendwie so eine Träumerei? Und außerdem, es kommt doch sowieso. Warum soll man sich denn damit beschäftigen? Nun, ich möchte es nochmal deutlich unterstreichen. Es geht uns nicht darum, dass wir nur noch mit dem Kopf in den Wolken sind und nur noch an die Zukunft denken, wenn Jesus wiederkommt. Nein, es ist genau andersrum. Gerade weil wir in dieser Welt sind und wahrnehmen, was in dieser Welt passiert, brauchen wir eine Hoffnung gegen all das Übel und die Ungerechtigkeit. Und diese Hoffnung, die ist uns ein Stück weit gezeigt und offenbart. Und wir Menschen ticken so, weil uns die Fantasie geschenkt wurde, die Vorstellungsgabe, dass das etwas ist, was im Hier und Jetzt eine Veränderung bewirkt, wenn wir uns darauf freuen und wenn wir wissen, das kommt. Das verändert unser Leben hier und jetzt. Das ist eben nicht ein Verdrängen der Realität, nein, es ist eine Hoffnung auf eine Herrlichkeit, so hat Paulus das im Kolosserbrief geschrieben, in Kapitel 1. Er hat geschrieben, es gibt eine Hoffnung und das ist eine reale Hoffnung, das ist nicht, naja, ich hoffe, dass morgen mal wieder die Sonne scheint, das ist eine Hoffnung, wo der Heilige Geist in unserem Herzen spricht, das ist Realität, die kommen wird. Und wenn man das hat, dann wird man in dieser Welt aktiver agieren können. Man wird eben nicht depressiv, sondern im Gegenteil. Man wird sich kümmern um andere Menschen. Man wird den Nöten auf dieser Erde begegnen. Warum? Weil man diese Hoffnung hat. Ich möchte ein Bild gebrauchen. Das kann man falsch verstehen, aber ich hoffe, du kannst es richtig verstehen. Stellen wir uns vor, wir sind alle in einem Flugzeug. Wir fliegen und dann bekommen wir mit, dass es große technische Probleme gibt und dass das Flugzeug wackelt und dass es schon im Sinkflug ist. Und irgendwo ist klar, da ist keine Chance mehr. Dieses Flugzeug wird abstürzen. Wir sitzen in diesem Flugzeug mit vielen Leuten und wir stellen auf einmal fest, ich habe ja einen Fallschirm. Jetzt mal egal warum, aber ich habe einen Fallschirm. Ich habe einen Fallschirm. Es wird alles in den Bach runtergehen, aber ich habe ja einen Fallschirm. Das ist ja genial. Und erste Menschen fallen aus dem Flugzeug. Und was sagen wir uns? Ja, ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine ganz reale Hoffnung. Ich werde nicht sterben, weil ich habe einen Fallschirm. Das Flugzeug wird zerschellen, aber ich habe einen Fallschirm. Ich bin gerettet. Mein Leben ist gerettet. Es wird vielleicht noch ein bisschen stürmisch, bis ich da irgendwie runterkomme und so. Und vielleicht wird die Landung ein bisschen hart. Aber oh, ich habe einen Fallschirm. Und dann sehen wir jemanden, der gerade aus dem Flugzeug gefallen ist, der keinen Fallschirm hat. Was werden wir tun? Wir werden hinterher springen. Wir werden uns irgendwie ganz dünn machen oder wie das so geht, dass wir schneller durch die Luft fliegen, weil wir haben ja einen Fallschirm. Und wir erreichen ihn. Und wir halten ihn fest und unser Fallschirm ist stark genug und gemeinsam landen wir und dieser Mensch wird nicht sterben. Sein Leben ist mit uns gerettet. Wieso haben wir das überhaupt gemacht? Ja, weil wir schon diese Sicherheit hatten. Ich habe eine Rettung. Unser Glaube ist wie dieser Fallschirm. Wir haben eine Rettung. Jesus ist unser Fallschirm. Wir werden nicht sterben, selbst wenn das Flugzeug abstürzt. Und, weil wir wissen, Jesus hat uns einfach so gerettet durch seine Riesenhingabe, durch das, was er am Kreuz für uns alle getan hat, sagen wir, diese Liebe, die ist nicht nur für mich, die ist nicht nur zwischen mir und Jesus. Ich habe eine Liebe für die anderen Menschen und deswegen will ich anderen Anteil geben an diesem Fallschirm und will sagen, hey, come on. Du kannst auch gerettet werden. Ich helfe dir, dass du gerettet wirst. Ich teile meinen Fallschirm mit dir. Und so teilen wir unseren Glauben. Warum? Und das ist auch die Wahrheit. Weil die Menschheit darauf zugeht, dass das Flugzeug abstürzt, in dem sie sitzen. Diese Wahrheit wird verdrängt. Diese Wahrheit findet immer seltener Platz auf den Kanzeln. Aber diese Menschheit geht auf ein Ereignis zu, dass der auf dem Thron sitzt, sagt, ich mache alles neu, aber niemand ist gezwungen, in diesem neuen Leben, auf der neuen Erde, mit dem neuen Himmel dabei zu sein. Es ist das Thema dieser Zeit, dass von Menschenwürde die Rede ist, von der Freiheit des Menschen. Und dass wir alle auch mitempfinden, das ist ungerecht, wenn Menschen die Würde genommen wird. Das ist nicht richtig und das ist ein gesundes Empfinden. Zu der Menschenwürde gehört aber auch, dass selbst Gott, der diese Würde geschaffen hat, sagt, du musst nicht mit mir leben. Gott möchte mit Menschen leben. Er liebt jeden Menschen, aber er zwingt Menschen nicht. Komm in meinen Arm, ich will nicht. Ach, komm doch bitte in meinen Arm, ich will nicht. Okay. Das ist die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist die freie Entscheidung. Die freie Entscheidung kann bedeuten, dass man sagt, ich will Gott nicht. Und dann ist man ohne Gott. Da Gott aber Himmel und Erde geschaffen hat und uns Menschen geschaffen hat und als Menschen mit Würde, mit Entscheidungsfreiheit und er gerecht und heilig ist und er am Ende der Zeit das beurteilen wird, was jeder Mensch getan hat, wird er die bestrafen, die Böses getan haben. Es wird Gerechtigkeit geben am Ende der Zeit. Das, was wir uns alle wünschen, wenn wir diese Ungerechtigkeiten sehen, wenn wir sehen, dass Juden auf einmal wieder verfolgt werden, wenn wir sehen, dass es da Menschen in der Ukraine gibt, die nichts Besonderes angestellt haben, aber ihr Land fluchtartig verlassen mussten, die mit ansehen müssen, wie ihre Häuser zerbombt werden und ihre Ehemänner im Krieg sterben, das ist Realität in dieser Zeit. Und dann kann man weitermachen, der Nahe Osten, und dann kann man weitermachen. So viel Katastrophen und so viel Ungerechtigkeit. Gott ist gerecht. Und der Tag kommt und keiner weiß wann. Da wird Gott Gerechtigkeit schaffen. Er wird alle belohnen, die Gutes getan haben. Und er wird alle bestrafen, die Böses getan haben. Das ist unausweichlich. Das ist der große weiße Thron, den Johannes gesehen hat in der Offenbarung, der beschrieben wird durch die ganze Bibel hindurch. Und diese Wahrheit wird verdrängt, die wird verleugnet, aber dieser Tag kommt. Und an diesem Tag brauchst du einen Fallschirm. Sonst wirst du an diesem Tag zerschellen, weil auch du Böses getan hast. Wie kann ich das behaupten? Oh. Nun, ich habe Böses getan und du hast Böses getan, weil wir einfach gefallene Menschen sind. Und wir brauchen Gnade. Wir brauchen einen Fallschirm, dass wir nicht auf dem Boden aufschlagen und alles ist kaputt. Jesus ist unser Fallschirm. Jesus hat gesagt, ich nehme dir deine Sünde weg. Jesus hat gesagt, ich spreche dich gerecht. What? Ich kann gerecht werden? Meine Schuld kann abgetragen werden, das kann gesühnt werden. Und übrigens, wir reden hier nach dem Maßstab Gottes. Gott ist heilig. Wenn du sagst, ich habe noch keinen umgebracht, sehr gut. Wenn du sagst, ich habe meine Ehe nicht gebrochen, sehr gut. Wenn du sagst, ich habe noch nichts gestohlen, sehr gut. Wobei, ich glaub's dir nicht. Wir messen das oft an anderen Menschen und es ist sehr leicht, schlimmere Menschen zu finden. Und dann fühlen wir uns ganz gut und denken, na, so schlimm bin ich ja nicht. Aber die Gerechtigkeit wird gemessen an Gottes Heiligkeit. Wir tun jeden Tag Dinge, die nicht dem Maßstab Gottes entsprechen. Und Gott weiß das. Und Gott weiß, dass wir eigentlich alle in einem Flugzeug sitzen, das zerschellen wird. Aber das hat Gott nicht kalt gelassen. Er hat gesagt, ich möchte meine Menschen wieder erobern. Ich möchte die, die ich geschaffen habe, in meinen Arm schließen. Ich möchte mit ihnen die Ewigkeit verbringen. Und dafür muss ich wohl alles geben. Anders geht's nicht. Und er gab Jesus Christus, seinen Sohn. Er starb an unserer Stadt am Kreuz. Er wurde gemartert. Er wurde gequält. Er war nah dran, dieses Rettungsprojekt aufzugeben. Er war nah dran zu sagen, ich packe den Fallschirm ein. Die Menschen sind so ungerecht, sie sind auch zu mir ungerecht. Sie glauben mir nicht, sie wollen mich nicht. Ich pack ein. Vater, gibt es irgendwie einen anderen Weg? Ich mag nicht mehr. Diese Qual, selbst meine engsten Freunde noch, selbst meine Jünger sind jetzt eingeschlafen und halten nicht zu mir und helfen mir nicht. Ich will nicht mehr. An diesem Punkt war Jesus im Garten Gethsemane. Und er hätte alles Recht gehabt zu sagen, wir beenden das Projekt. Und er wäre einfach in den Himmel zu seinem Vater gegangen. Aber seine Liebe war so groß. Er sagte, ich gebe nicht auf. Ich will der Fallschirm sein. Und er gab sein Leben bis zum Schluss, bis zum letzten Tropfen Blut, um dich und mich zu retten. Um diese Hoffnung zu sein. Und er vergibt die Schuld. Aber deine Würde ist es, dass du gefragt wirst, ob du das willst. Und wenn du sagst, ich will das nicht, ich schaffe das selbst, ich kann mich selber am Zopf aus dem Sumpf ziehen, so schlimm bin ich nicht, und so weiter, die endlosen Ausreden des Menschen, weil der Mensch diesen inneren Trotz hat. Einfach diese Hybris, diesen Hochmut, ich schaffe das alleine, ich brauche Gott nicht. Und dann wird es eben Menschen geben, die, könnt ihr nochmal die erste Folie anmachen, Menschen geben, die sagen, das interessiert mich alles nicht und sie werden deswegen nicht dabei sein. Nicht dabei sein, wenn Jesus alles neu macht. Und das ist super traurig. Super traurig. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die leben so, als wenn sie unendlich Zeit hätten. Als wenn sie unendlich Zeit hätten. Ja, das kann ich mir alles ja nochmal überlegen. Ja, vielleicht später. Als wir hier gebetet haben vor dem Gottesdienst zusammen, gab es einen Eindruck von einer Uhr. Und diese Uhr war nicht kaputt, die war ganz, die Zeit lief. Und das ist unsere Situation, das ist die Situation jedes Menschen, die Zeit läuft beständig. Wir alle laufen auf diesen Tag zu und niemand von uns weiß, wie lange es noch ist. Niemand weiß das. Aus zwei Gründen. Das eine ist, Jesus wird sichtbar wiederkommen und dann kommt das Gericht und dann kommt auch die neue Erde. Niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Viele wollen es ausrechnen, aber Jesus hat so deutlich gesagt, vergiss das mal. Ja, aber Jesus, kannst du uns denn nicht verraten, wann das ist? Du bist doch der Sohn Gottes, oder? Und was hat Jesus gesagt? Ich weiß auch nicht. Noch nicht mal ich weiß es, der Vater weiß es. Und der Vater wird es durchführen. Die Zeit läuft. Und zum anderen, ich will jetzt niemandem hier Angst machen, das ist auch jetzt nicht ein prophetisches Wort, aber manche werden auch in jungen Jahren schon sterben. Vielleicht durch einen Unfall. Du weißt nicht, wann deine Lebensuhr abläuft. Aber sicher ist, dass das Gericht Gottes kommt und dass du den Fallschirm Jesus brauchst. Und wenn du den Fallschirm Jesus hast, dann kommt Herrlichkeit. Dann kommt etwas so fundamental Neues, etwas so herrlich Neues. Das, was wir oft als Himmel bezeichnen, das kommt wirklich. Und wir werden in der Bibel angehalten, zum Beispiel vom Apostel Paulus, einmal die nächste Folie, dass wir uns damit beschäftigen sollen. In Kolosser 3 heißt es, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, das sind alle, die mit Jesus leben, ja, die ihre Sünde vor ihm bekannt haben, die sich haben taufen lassen und die mit Gott leben und mit Jesus leben. Wir haben schon einen Vorgeschmack auf die Auferweckung. Wir sind schon auferweckt, unser innerer Mensch ist schon auferweckt, ist schon wach, lebt schon mit Gott, mit Jesus. Und dann heißt es, richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist. Es ist eine ganz einfache Aufforderung. Wo ist Christus? Er sitzt zur Rechten des Vaters. Wo sollen wir hingucken? Ja, zu Christus. Wir sollen zur Rechten des Vaters schauen. Und zum Vater schauen. Und zum Heiligen Geist. Und wir dürfen uns ausmalen und vorstellen, was die Bibel sagt. Da gibt es Engel, die Gott anbeten die ganze Zeit. Heilig, heilig, heilig. Da gibt es die Wolke von Zeugen. Das sind die Glaubensgeschwister von uns, die schon gestorben sind. Wir dürfen darüber nachdenken, weil die Bibel uns dazu auffordert. Ist das nicht eine tolle Vorstellung? Hast du schon erlebt, dass ein lieber Mensch von dir gestorben ist? Er lebte mit Jesus. Weißt du, wo er jetzt ist? Er ist bei Jesus am Thron Gottes. Und der Hebräerbrief sagt, diese Leute feuern uns als Gläubige an und sagen, lauf den Lauf bis zu Ende, bleibt bei Jesus, haltet an ihm fest, auch wenn es Anfechtung gibt und ein Kampf ist, der gute Kampf des Glaubens. Da umgibt uns diese Welt ist real, die sehen uns gerade. Kannst du das fassen? Die sehen uns, wir dürfen es nicht sehen, aber die Zeit kommt, dann werden wir die sehen. Und es ist vielleicht bei mir in 30 Jahren. Vielleicht in 10, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt über 60, wenn ich 90 wäre, das wäre ein gutes Alter. Es ist also in 30 Jahren, also ich bin näher da dran als an meiner Geburt. Das kann man sich mal so ausmalen, oder? Und was für eine Perspektive, was für eine tolle Vorstellung. Weißt du noch, wie du dich als Kind auf Weihnachten gefreut hast? Diese Vorfreude, weißt du noch, wie das war? Kannst du dir vorstellen, so eine Vorfreude zu entwickeln auf den Himmel? Paulus sagt, mach das, seh dahin, wo Christus ist. Ja, richtet, Vers 2, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt, nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Okay, keine Nachrichten mehr gucken, nein, so hat er es nicht gemeint. Aber er hat gesagt, lass dich nicht verzehren von dem ganzen Schweren dieser Welt. Lass dich nicht depressiv machen durch das Schlimme, was alles da ist. Sondern du brauchst den Blick nach oben, du brauchst diesen Fallschirm, du brauchst diese Zukunftsschau und dann hast du die Kraft, dass du nicht depressiv wirst, wenn du dich um die Nöte in dieser Welt kümmerst. Das ist unser Anker, das ist unsere Festung und wir brauchen das, sonst werden wir krank. Denn für sie seid ihr gestorben, Also für die Welt sind wir quasi gestorben. Interessanter Gedanke. Aber Gott hat uns mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt, schon jetzt. Auch wenn das noch verborgen ist. Ja, viele verstehen das nicht. Viele sagen, hey, komisch, diese Christen. Ja, es ist so. Paulus sagt, ist so. Die verstehen es nicht. Aber wenn Christus unser Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt, wenn er sichtbar erscheint. Wir werden das so feiern. Ich möchte jetzt noch ganz kurz 4 Dinge nennen, die total nochmal erneuert werden und die neu werden, wenn wir auf der neuen Erde sind. Zum einen, wir werden nicht mehr den Kampf gegen die Sünde haben. Wir werden nicht mehr den Kampf gegen den Teufel haben. Wir werden nicht mehr altern. Wir werden einfach auch nicht mehr diese Zerreißprobe haben, Gottes Willen zu tun. Ja, in Römer 7 heißt es mal, ich sehe ein Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich manchmal gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? So immer, wenn wir irgendwie merken, wir haben doch nicht Gottes Willen getan. Und dann denken wir auch, Mist, ich liebe doch Gott. Und warum habe ich jetzt wieder daneben gegriffen? Warum habe ich jetzt doch gesündigt? Warum habe ich doch das Gebet wieder vernachlässigt? Warum habe ich diese Dinge getan? Nun, da ist noch ein Kampf, ein geistlicher Kampf in uns. Und wenn alles neu ist, haben wir den endgültigen Sieg über den Teufel, den Tod und die Sünde. Es ist so schön. Für alle, die diesen Kampf schon mal erlebt haben, das ist ja unangenehm, oder? Das ist furchtbar. Und das wird nicht mehr sein. Siehe, ich mache alles neu. Das wird nicht mehr sein. Es ist ein Ende damit. Ende Gelände. Wie herrlich. Das zweite ist, und dazu bitte einmal die Folie Philipper 3, mit unserem Körper, wir haben in der Predigtreihe mehrfach darüber gesprochen, hier nochmal eine Bibelstelle, die es so schön auf den Punkt bringt. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel, ist übrigens Präsenz, wir haben schon unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, denn den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. So, wir bekommen einen verherrlichten und unvergänglichen Körper. Das wird sehr cool. Wenn du sagst, oh, eigentlich hätte ich ja gerne eine andere Nase oder keine Falten mehr. Und was, ich will das alles nicht mehr ausmalen. Wir hatten das ein paar Mal in der Predigtreihe. Aber diese ganzen Themen von, oh, ich will mein Gewicht halten und alles, was da so heute los ist, was auch zu einem Riesendruck werden kann, ist over. Ein herrlicher Leib, den werden wir haben. Ich weiß nicht, ob wir dann auch auf Wasser gehen können und durch Wände, wie Jesus das ja konnte. Das weiß ich alles nicht, ist nicht das Entscheidende. Oder ob wir fliegen können, kann man ein bisschen drüber nachdenken. Aber all die Kämpfe jetzt gegen die Vergänglichkeit, die wir jetzt so führen, ja, mit Cremes und was nicht alles und Fitness und so, auch dieser Kampf wird zu Ende sein. Wir werden einfach einen herrlichen Leib haben und der wird nicht mehr altern. Das ist doch schön, oder? Und wir machen uns Gedanken ja über diese Erde. Und auch da müssen wir eigentlich gesamt als Menschheit sagen, sorry, wir haben versagt. Wir sollten diese Schöpfung bewahren, das war Gottes Auftrag, wir haben es nicht getan. Das ist mittlerweile für jeden ersichtlich. Jesus sagt, ich mache alles neu. Er macht auch diesen ganzen Planeten neu. Einmal bitte die Bibelstelle aus Römer 8. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe, also auch die Tiere, die Pflanzen, diese Erde, der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Ist das nicht toll? Bei uns wird der Kampf zu Ende sein gegen die Sünde und gegen die Anfechtung. Wir werden einen verherrlichten Leib haben und wir werden auf einer erneuerten Erde leben, die nicht mehr Vergänglichkeit hat. Also jetzt kann man wieder ganz viel spekulieren, gibt es vielleicht auch keine fiesen Skorpione mehr mit giftigen Stacheln. Also ich glaube, dass die nicht mehr gibt. Ich glaube, die sind nur da wegen dem Sündenfall. Aber das sind so Details. Es wird herrlich sein. Wir werden auf dieser neuen Erde herumlaufen und ich sag mal, du kannst immer barfuß laufen. Du musst keine Angst haben, auf eine Schlange oder einen Skorpion zu treten. Bin ich mir sicher. Wir werden auch nicht mehr sehen, dass die Tiere sich gegenseitig auffressen. Zumindest hat der Prophet Jesaja das gesagt. Das wirft viele Fragen auf. Wie geht das dann mit der Verdauung und so weiter, mit dem ökologischen Kreislauf? Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, es ist alles neu. Es wird die herrlichsten Früchte geben, die herrlichsten Farben, die herrlichste Musik, nur gute Beziehungen untereinander. Es ist die neue Erde, die kommt. Und wenn du jetzt dein Leben mit Jesus klar hast, wirst du dabei sein. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in Geburtswehen. Ja, das ist echt eine Beschreibung, oder? Über das, was wir erleben mit unserem Planeten. Erlösung, auch für den ganzen Planeten. Und das dritte und vierte und letzte in Offenbarung 21. Bitte die Folie mit Offenbarung. Ja, und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Wir werden eine Beziehung zu Gott haben, die wir noch nie gekannt haben. Wir haben manchmal so einen Vorgeschmack, so wie heute im Lobpreis. Aber dann wird es immer so sein. Wir werden eine Beziehung mit dem himmlischen Vater, mit Jesus und dem Heiligen Geist haben, die total klar ist, die nicht mehr im Glauben ist, sondern im Schauen. Und Gott wird die Mitte sein. Wir werden ihn preisen, wir werden ihn feiern, wir werden in seinem Arm sein. Wir werden also eine Beziehung zu ihm haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal in meiner stillen Zeit sehne ich mich danach. Und dann merke ich, ah, hier ist noch so eine gewisse Grenze ist hier noch. Die ist einfach gesetzt, das ist jetzt mal so. Ich kann ihn noch nicht sehen, wie er ist. Ich kann es ahnen, ich kann ihn manchmal spüren. Aber dann sehen wir ihn, wie er ist. Und das wird nie mehr getrübt. Nie mehr getrübt. Also ich hoffe, dass du da ein bisschen Vorgeschmack drauf hast. Ich möchte jetzt wirklich zum Ende dieser Predigt kommen und möchte dich einfach von Herzen einladen. Entweder du bist gerade richtig gut mit Gott unterwegs, mit Jesus, dann denke ich, war das eine Freude für dich und dann hat es nochmal deine Vorstellung geschärft und geprägt. Oder du bist gerade in einem geistlichen Kampf und dafür müsst du dich nicht schämen. Jesus war auch in einem geistlichen Kampf manchmal, als er hier Mensch war. Dann möchte ich jetzt gleich noch beten, dass Gott dir begegnet und dass er dich stärkt und dass er dir die Kraft gibt, da durchzugehen. Der Kampf wird nicht für immer sein. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, das habe ich ja alles noch nie so gehört, das kann ich ja alles gar nicht so richtig glauben, aber würde ich gerne, dann möchte ich auch für dich beten, dass Gott dir heute das öffnet. Das kannst du dir nämlich nicht selber sagen, das sagt dir der Heilige Geist. Und dann weißt du, dass es wahr ist. Mögt ihr mit mir aufstehen? Herr Jesus, wir danken dir, dass du alles neu machst und dass uns das mutig und stark und opferbereit macht, in dieser Welt unser Bestes zu geben, für Gerechtigkeit zu kämpfen, anderen von dir weiterzusagen, andere Menschen zu lieben, anderen Menschen zu sagen, hier gibt es einen Fallschirm, hier gibt es eine Rettung. Herr Jesus, ich möchte beten für die Geschwister im Glauben, die jetzt gerade mitten im Kampf sind, die das jetzt gehört haben und die sich fragen, ach, ich habe Mühe, das zu glauben. Vielleicht hast du auch Mühe mit etwas, was du getan hast, wo du jetzt ein schlechtes Gewissen hast. Komm, Heiliger Geist, berühre die Herzen, führe hin zu Jesus, öffne den Himmel, sprich zu, dass du gerne vergibst. Danke für das, was du tust. Und Herr Jesus, ich bitte dich für die, die heute hier sind, die dich noch gar nicht kennen, die aber irgendwie gerade eine Ahnung bekommen haben, wenn das wirklich wahr ist. Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einladen, einfach an dieser Stelle, dass du kurz deine Hand hebst. Das ist nicht für mich so wichtig, aber für dich. Dass du deine Hand hebst, weil du sagst, das will ich. Gott, sieh meine Hand. Genau das will ich. So, ich werde als Einziger die Augen offen haben und schauen und dann für dich beten. Ich sehe, da gehen schon Hände hoch. Ja, Gott sieht das. Es ist ein Entschluss deines Herzens und darum geht es, weil Gott wird dich niemals einfach übertölpeln. Er fragt dich, er bittet dich, er lädt dich ein. So, Herr Jesus, danke für die, die gerade aufgezeigt haben. Und ich segne euch jetzt in dem Namen von Jesus, dass der Heilige Geist weiter sein Werk an euren Herzen tut und ihr erlebt, dass das real ist. Dass Jesus eure Sünden abwäscht, dass ihr geliebte Kinder Gottes seid und dass ihr dazugehören werdet, wenn die neue Erde kommt. Dass ihr keine Angst mehr haben müsst vor dem Gericht Gottes, weil Jesus hat eure Sünden schon genommen. Ihr dürft euch freuen daran, sogar heute und jetzt schon. So segne euch der Allmächtige Jesus, der auf dem Thron sitzt. Amen.